Ja, wir haben heute den Text aus Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Johannes Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Die Hochzeit von Kana. Ich habe das Thema so formuliert: Wasser wird zu Wein, das Beste kommt zum Schluss. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana, in Galiläa. Und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Soweit der Text. Ja, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, die hier beschriebenen Ereignisse finden am dritten Tag nach der Berufung von Philippus und Nathanael statt. Also in dieser Zeugniswoche, in der wir uns bewegen, ist es der letzte Tag, der 7. und somit eine Art Höhepunkt. Also die hier beschriebenen Ereignisse markieren so einen Abschluss dieser Zeugniswoche, und daher kommt das nicht von ungefähr, dass wir hier von einer Hochzeit, von einer Hochzeit hören. Der 7. Tag ist im biblischen Schöpfungsbericht der Tag der Ruhe und der Erholung, nachdem Gott, der Herr, die Schöpfung vollendet hatte. Also dieser 7. Tag ist eine Vorschattung der ewigen Ruhe, die uns im Neuen Testament immer wieder beschrieben wird und von der wir auch schon in der Predigtreihe zur Offenbarung auch einiges auch gehört haben. Und wir lesen hier im ersten Vers, dass da eine Hochzeit in Galiläa war und die Mutter Jesu auch dort war. Johannes 21, Kapitel 21, Vers 2 berichtet davon, dass Nathanael, dieser Jünger Jesu, aus diesem Ort stammte. Dieser Ort wird hier übrigens nur ein einziges Mal im Johannesevangelium erwähnt. Und die genaue Bezeichnung Kana in Galiläa ist deswegen notwendig, weil es noch ein weiteres Kana gab, in Phönizien, ungefähr 12 Kilometer entfernt von Tyros. Nach alten Überlieferungen liegt dieses Kana in Galiläa, über das wir heute sprechen, auf einem heute unbewohnten Hügel namens Hirbet Kana, 14 Kilometer nördlich von Nazareth. Dieser Ort erpasst geografisch von der Lage und auch von der Entfernung, denn es ist unwahrscheinlich, dass Jesus in das andere Kana gegangen ist, nachdem er bei der Taufstelle war. Das wären nämlich 120 Kilometer in 4 Tagen, das wäre schon ein sportliches Programm. Also wir können davon ausgehen, dass tatsächlich dieser Ort hier in Galiläa, Hirbet Kana, gemeint ist. Und für den Ort spricht auch, dass es dort Siedlungen schon 1200 vor Christus gab. Ja, warum erwähne ich das überhaupt? Wir sehen auch einfach an dieser Stelle, dass diese Beschreibungen sehr, sehr genau sind. Archäologen, Historiker nehmen die Bibel ernst, denn sie hat sich bis jetzt immer als zuverlässig erwiesen, als historische Quelle, archäologisches Material. Ja, also von diesem sehen wir einfach die Vollkommenheit und die Unfehlbarkeit der Schrift. Außerdem schadet es nicht zu wissen, wo wir uns gerade so geografisch bewegen. Ich komme jetzt zum Text zurück. Die Hochzeit galt im Alten Testament und im Judentum als ein Höhepunkt des Lebens. Gestern war bei uns auch eine Hochzeit mit Feuerwerk vor der Haustür, kostenlos. Also ist ganz nett. wenn man da einiges mitbekommt. Nein, wir gehen dort nicht essen. Aber es war schön. Das Feuerwerk abends war schön. Es drückt einen Höhepunkt des Lebens aus. Es ist ein Highlight. Und auch im Alten Testament wird das auch so immer wieder auch zum Ausdruck gebracht. Ich möchte einmal eine Stelle lesen aus Jesaja 61, Vers 10. Hier wird dieses Bild der Hochzeit symbolisch aufgegriffen und das finden wir immer wieder. Gott verwendet dieses Bild sehr häufig. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt und wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Wir sehen hier, ja, wie dieses Bild für Schönheit spricht, für Freude, für Ausgelassenheit, wirklich für diesen Höhepunkt im Leben. Auch der Talmud, eines der wichtigsten Schriftstücke im Judentum, in dem ausgelegt wird, wie ein Jude im Alltag zu leben hat, der unterstreicht diesen Gedanken. Also die Pflicht zu heiraten wird im Talmud betont und einer der Rabbiner, der bekannten, berühmten Rabbiner, sagte sogar, ein Mensch, der keine Frau hat, ist eigentlich kein Mensch. Oha. Ja? Ein Mensch, der keine Frau hat, der ist eigentlich kein Mensch. So bedeutend ist die Hochzeit im Judentum. Die Bibel lehrt das nicht. Alle mal tief durchatmen. Ja? Die Bibel lehrt das nicht. Ja? Auch Paulus war nicht verheiratet. Die Bibel lehrt das gar nicht. Aber wir lassen es einfach so stehen. Die Ehe wird im Judentum, auch die Hochzeit, sehr, sehr hoch geschätzt. Auch heute ist es so, dass für viele Menschen die Hochzeit das größte Ereignis ihres Lebens ist oder eines der herausragendsten Ereignisse. Und das wird gebührend gefeiert. Es wird viel Geld ausgegeben, es werden viele Vorbereitungen getroffen. Alle, die es schon mal erlebt haben, die wissen das. Unheimlich viel Zeit und Kraft und innerhalb von wenigen Stunden ist es vorbei. Es ist so, man denkt so, hä? Monatelange Arbeit und dann auf einmal in wenigen Stunden war es das. Ja, das Bild der Hochzeit wird in dem Alten Testament immer wieder herangezogen, um das Verhältnis von Gott zu seinem Volk Israel, diesem Bundesvolk auszudrücken. Es ist ein Bild größter Intimität und besonderer Freude. Im alten Israel war es üblich, dass bei einer Jungfrau die Hochzeit 7 Tage lang gefeiert wurde. Eine ganze Woche. Es war eine Hochzeitswoche und nicht nur ein Hochzeitstag. Auch bei einer Witwe wurde 3 Tage lang gefeiert. Also wenn eine Witwe noch einmal heiratete, dann war auch da die Hochzeit 3 Tage anhaltend. Am Abend des ersten Festtages holte der Bräutigam die Braut ins Hochzeitshaus, geleitet von fackelträgenden Brautjungfern. Wer konnte, schloss sich diesem Hochzeitszug einfach an. Da denken wir gleich an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Die Rabbiner unterbrachen ihr tägliches Torah-Studium, um den Hochzeitszug zu begleiten und Ehre zu erweisen. Die Hochzeitstage waren erfüllt von Singen, Tanzen, festlichem Essen. Für die Organisation und Durchführung der Hochzeit waren Freunde des Bräutigams zuständig. Uns wird hier im Text nebenbei gesagt, dass auch Maria, die Mutter Jesu, dort anwesend war. Sie lebte zu dieser Zeit, also vermutlich in diesem 14 Kilometer entfernten Nazareth. Möglicherweise hat sie sich bei den Vorbereitungen deswegen so eingesetzt, weil es Verwandte der Familie oder enge Freunde waren. Josef scheint bei dieser Situation, bei diesem Ereignis nicht dabei zu sein. Vermutlich ist er da schon gar nicht mehr am Leben. Jetzt sehen wir auch im Vers 2, dass auch Jesus eingeladen worden ist zu dieser Hochzeit. Vermutlich mit seinen Jüngern Andreas, Simon, Petrus, Philippus, Nathanael und Johannes. Auch das zeigt irgendwie, deutet darauf hin, dass Jesus mit diesem Paar irgendwie bekannt war oder vielleicht verwandt war. Warum sonst hätte man Jesus mit seinen Jüngern und auch Maria zu diesem Fest eingeladen? Es gab da irgendein bestimmtes Verhältnis. Und im Judentum, bei den Juden, galt es als eine direkte Beleidigung, als Affront, eine Einladung zu einer Hochzeit auszuschlagen. Und für einen gesetzestreuen Juden war es sogar Pflicht, bei so einer Feierlichkeit teilzunehmen. Nun heißt das aber nicht, dass Jesus 7 Tage lang durchgefeiert hat, sondern es gab damals auch die Möglichkeit, nur an manchen Festtagen dabei zu sein. Also es war eine Art Kommen und Gehen. Wer Zeit hatte, der blieb länger. Wer nicht mehr konnte, der ist dann gegangen. Das kann man jetzt zweideutig verstehen, wer nicht mehr konnte. Das merke ich gerade. Corny lacht. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Johannes ist sehr, sehr kurz in seinen Beschreibungen. Das geht hier alles so ganz schnell, Schlag auf Schlag. Es kommt zu einer richtig peinlichen Situation. Das Fest ist in vollem Gange. Es geht hoch her, die Stimmung ist ausgelassen. Als die Verantwortlichen feststellen, es gibt keine Drinks mehr, keine Getränke. Der Wein ist alle. Das war ein Unding. Eine Hochzeit ohne Wein, das konnten sich die Juden gar nicht vorstellen. Was soll denn das für ein Fest sein? Wir haben gerade schon aus dem Psalm 104 gehört, dass Gott den Menschen den Wein geschenkt hat, damit er das Herz des Menschen erfreut. Da ist auch von Öl die Rede, aber auch hier haben wir diesen Gedanken. Und für den Juden gehörte der Wein deswegen auch zum Leben dazu, weil er als ein Geschenk des Himmels betrachtet wird. In den Ländern am Mittelmeer gehört Wein genauso selbstverständlich zum Leben dazu wie bei uns in Deutschland Brötchen. Ja, das ist eine Art Kulturgut in allen Ländern ums Mittelmeer herum. Denken wir nur an die Franzosen, die trinken fast zu jeder Mahlzeit Wein, oder auch an die Italiener. Das ist auch noch heute ganz üblich. Normalerweise wurde der beste Wein zuerst serviert und später, wenn die Geschmacksknospen ein bisschen betäubt waren, dann der schlechtere. Aber in diesem Fall ist überhaupt kein Wein mehr da. Es wird überdeutlich, dass diese Hochzeit in einem Desaster enden kann. Aber jetzt mischt sich Maria, die Mutter Jesu, in die Situation ein. Und die berichtet Jesus von diesem Problem. Streng genommen war es gar nicht ihre Aufgabe, sich darum zu kümmern. Aber möglicherweise hat sie so als Mitglied des Küchenteams mitbekommen, dass der Wein zu Ende geht. Und vielleicht hat sie sich Sorgen gemacht um diese Familie, um den Ruf der Familie. Ihr könnt euch vorstellen, dass man da noch lange ihnen vorgehalten hätte, dieser jungen, neu gegründeten Familie. Das sind die, die nicht mal genug zu essen besorgen konnten oder nicht genug zu trinken hatten. Und das wollte sie nicht. Es stellt sich aber trotzdem hier die Frage, warum Maria sich mit dieser Aussage, sie haben keinen Wein, an Jesus wendet. Was will sie damit bezwecken? War es nur eine panische Feststellung? Oder war es vielleicht eine Aussage, die mit einer Hoffnung verbunden war, dass Jesus hier irgendwie eingreift, um diese Notlage irgendwie zu retten? Scheinbar gab es keine Möglichkeit, Wein zu besorgen. Möglicherweise hat sich aber auch Maria an die prophetischen Aussagen des Engels Gabriels erinnert oder an die Worte von Simeon und Hanna oder das, was die Hirten über Jesus gesagt haben. Der nächste Vers erscheint darauf hinzudeuten, dass sie hofft, dass Jesus eingreift, irgendwie, dass er etwas tut. Ein Wunder vielleicht. Aber wie reagiert Jesus? Vers 4. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt klingt das irgendwie sehr respektlos, aber wenn wir das im Grundtext uns anschauen, dann ist das eine jüdische Redewendung, die der Herr Jesus da verwendet. Er will überhaupt nicht respektlos erscheinen, aber er macht ihr deutlich, dass er diese Situation ganz anders sieht und beurteilt als sie. Maria und Jesus, sie sind verwandt und doch aus zwei verschiedenen Welten. Und für Maria muss es sehr schwer gewesen sein, ihre Rolle in diesem ganzen Geschehen zu finden. Sie hatte Jesus zur Welt gebracht. Sie hat ihn gestillt. Sie hat ihn großgezogen, hat ihm vieles beigebracht. Und jetzt muss sie lernen, sich ihrem Sohn zu unterordnen. Sie muss es annehmen, dass sie gemaßregelt wird. An dieser Stelle muss Maria erinnert werden, dass Jesus allein den Willen Gottes tun möchte. Und dass der Zeitpunkt der ersten Wunder ausschließlich in der Hand des Vaters liegt. Gott hatte einen Plan, der schon vor der Grundlegung der Welt existierte. Und Maria muss lernen, sich ihrem Sohn zu unterordnen. Und diese Zurechtweisung von Jesus Die zeigt uns auch, dass für Marienverehrung kein Platz ist. Auch wenn sie von Gott dazu erwählt war, Jesus zur Welt zu bringen, so sehen wir auch, dass sie diese Situation nicht richtig einschätzt. Anders einschätzt als Jesus. Sie war nicht vollkommen. Sie war nicht unfehlbar. Wie auch jede andere Person, wie auch jeder andere Mensch, hat sie die Erlösung nötig, die ihr Sohn am Kreuz erwirken wird. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder, wenn wir so Begebenheiten uns anschauen, wo Jesus in diesem Verhältnis als Sohn der Maria auftritt, er bewusst sich distanziert. Er distanziert sich, weil er klar machen will, dass sie in ihm nicht ihren leiblichen Sohn, sondern den Messias, den Erlöser, sehen soll. Das sehen wir immer wieder in der Schrift. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann stellen wir fest, dass es immer wieder Menschen gab, die versuchten, Einfluss auf Jesus zu nehmen. Zum Beispiel in Johannes 7, da sind es die leiblichen Brüder Jesu, die ihn auffordern, nach Judäa zu gehen und dort Wunder zu wirken. Die Brüder wollten einfach Wunder erleben, so auf Kommando, auf Knopfdruck. Sie glaubten nicht an ihn als den Messias. In Johannes 6, Vers 30 ist es das Volk, das Jesus auffordert, Zeichen und Wunder zu tun. Auch seine Jünger versuchten immer wieder, ob bewusst oder unbewusst, ihn zu beeinflussen, in eine bestimmte Richtung zu drängen, ihn zu manipulieren. Wir lesen zum Beispiel die Stelle in Matthäus 16, wo Petrus versucht, auf Jesus einzuwirken. Bei dieser Begebenheit, da offenbart Jesus seinen Jüngern, dass er leiden muss, dass er getötet werden wird und dass er auferstehen wird. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren und sprach, Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist ein Ärgernis, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Jesus erkennt hier, dass hier im Hintergrund Mächte wirken, die nicht wollen, dass er den Plan Gottes, den Willen Gottes auslebt und ausführt. Das ist immer wieder passiert im Leben von Jesus. Und jetzt ist es seine eigene Mutter, die ihn dazu bewegen will, etwas Besonderes zu tun. Ein Wunder. Vielleicht hofft sie, dass er sich gerade dadurch als Messias beweist. Sie wusste ja um die Prophetien, um seine Person. Sie kannte verschiedene Geschichten, Speisungswunder auch aus dem Alten Testament, zum Beispiel Elia, als er bei der Witwe in Zapat war, wird uns in 1. Könige 17 berichtet, oder als Elisa diese schlechte Wasserquelle, diese ungenießbare Wasserquelle gesund gemacht hat in 2. Könige 2. Vielleicht hat sie auch gehofft, dass der Herr, dass Jesus ein Wunder tut. Aber Jesus weist ihre Wünsche ab. Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das sagt Jesus dazu, wem er gehorsam ist und was er tun möchte. Deswegen ist die Reaktion verständlich. Für Christus zählt allein der Wille des Vaters, nicht menschliche Ansprüche, nicht Wünsche der Verwandten, der Freunde, der Eltern. Für Jesus spielen menschliche Ansprüche keine Rolle. Wir sehen, dass er hier souverän und majestätisch auftritt als der von Gott gesandte Christus. Und später wird er sagen in Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Er hat es in aller Konsequenz hat er das ausgelebt. Er sagt hier, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Noch einmal, Gott allein legt den Tag und die Stunde fest. Diese Anrede, die Jesus verwendet hat, ist die gleiche, wie später, als Jesus am Kreuz hängt und mit seiner Mutter spricht, Johannes 19. Es ist also überhaupt nicht respektlos, wie Jesus hier seine Mutter anspricht. Er hat ein großes Anliegen, Aber dieses Anliegen ist größer als menschliche Vorstellungen, menschliche Bedürfnisse. Er möchte den Willen des Vaters tun. Dann komme ich jetzt zur ersten Anwendung. Für viele Christen ist Jesus der Nothelfer. Einer, der da ist, wenn alle Stricke reißen, so wie Maria sich wünscht, dass schnell was passiert. Und wir dürfen auch Gott bitten. Wir dürfen auf seine Kraft und seine Gnade hoffen. Aber wir verfügen nicht über sie. Wir haben einen souveränen Gott, dessen Gedanken viel höher sind als unsere. Und dazu gehört auch eben, dass er uns mal Nein sagt. Aber wir können ihm vertrauen. Wir können ihm vertrauen, wir wissen, dass er es richtig macht. Und wir dürfen hier auch lernen von Jesus, sich dem Willen Gottes allein zu unterordnen. Der Herr lässt sich nicht manipulieren und nicht fremdbestimmen. Interessant, wie geht's weiter? Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Also während Maria Jesus ungewollt in Versuchung bringt, sehen wir doch, dass sie Jesus Recht gibt. Und sie fügt sich dem Willen Gottes. Sie zeigt großes Vertrauen in ihn. Alles zu seiner Zeit. Irgendwie muss das unangenehm gewesen sein für sie persönlich. Aber sie schüttelt es ab. Sie weiß, Jesus wird das Richtige tun. Sie verzichtet auf Kränkung, auf alles, was sie vielleicht aus der Bahn werfen könnte, und sagt den Dienern, was er euch sagt, das tut. Sie hat verstanden, dass Jesus gute Gründe hatte, so zu reagieren. Sie wusste nicht wirklich, was jetzt geschehen würde, aber sie war sich sicher, dass er, Jesus, das Richtige tun würde. Sie sagt jetzt nicht mehr, was Jesus tun sollte, was er könnte, sondern sie bereitet die Diener darauf vor, Anweisungen von Jesus anzunehmen. Auch interessant hier an dieser Stelle, dass sie als Frau hier diesen Freimut hat, diesen Dienern zu sagen, mach das so, wie Jesus das haben möchte. Also irgendwie passiert etwas in ihrem Herzen. Es waren ja nicht ihre eigenen Diener. Was wir aber hier sehen ist, in Vers 3 nähert sich Maria Jesus mit ihrem Anliegen als seine Mutter, als leibliche Mutter. In Vers 5 aber zeigt sie sich als die Glaubende und ihr Glaube wird belohnt. Und da komme ich schon zur zweiten Anwendung. Wir sehen hier, dass die Haltung Marias einen ganz entscheidenden Unterschied macht. Und für uns gilt, wenn wir bereit sind, das zu tun, was Gott uns sagt, dann wächst das Reich Gottes in uns. Es nimmt Platz ein, es nimmt Raum ein. Wenn wir uns danach ausrichten, Gott zu gefallen, dann ändert sich unser Leben und es wird Gott wohlgefälliger. Unsere Bekenntnisse kennt Gott. Aber er möchte, dass wir unseren Willen dem vollkommenen Willen des Vaters unterordnen, im Glauben, im Gehorsam. Und wir sehen hier an Maria beispielhaft, wie wir alles in die Hand Gottes legen dürfen. Geschwister, diese Aussage von Maria, was er euch sagt, das tut, ist die letzte, die wir von ihr in der Bibel finden. Es ist wie so eine Botschaft, die in unsere heutige Zeit hineinklingt. So einfach und so treffend. Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Es geht weiter. Johannes berichtet von 6 Wasserkrügen, die irgendwo abgestellt waren. Wir sehen, dass Johannes an eine Leserschaft schreibt, die mit diesen jüdischen Sitten, mit diesen Ritualen nicht vertraut war. Und deswegen erläutert er das ganz kurz. Diese Krüge stehen dort, weil es vom Gesetz Moses so gefordert war, dass man sich die Hände waschen kann und auch Gefäße reinigen kann. Es geht hier nicht um körperliche Hygiene, es geht um kultische Reinheit, um Reinheit nach dem Gesetz Moses. Wahrscheinlich standen diese Krüge, diese Gefäße, nicht in direkter Nähe zum Brautpaar, sondern irgendwo abseits. Wir sehen hier und können daraus unsere Schlüsse ziehen, dass diese Hochzeit, die 7 Tage lang andauerte, kein Saufgelage war. Das war eine Hochzeit von gesetzestreuen Juden, die Wert darauf legten, das Gesetz einzuhalten und sich an die Satzungen der Ältesten zu halten. Auch dieser Umstand, dass es steinerne Krüge waren, zeigt uns, dass die das ganz ernst meinten. Denn die galten als rein, die musste man nicht aufwendig vorbereiten für diese Verwendung. Also steinerne Krüge wurden nicht rituell unrein und wurden deswegen gerne von den Juden verwendet. Die Zahl wird hier angegeben und auch ihr Volumen. So hat es Gott gewollt. Im Grundtext, im Griechischen, steht, dass jeder dieser Steinkrüge 2 bis 3 Metreten fasste. Was ist das denn für eine Einheit? In eurer Bibel steht vielleicht was anderes. Ja, bei mir steht hier in der Schlachterübersetzung Eimer. Das kann ein Eimer groß oder klein sein, das sagt nicht viel aus. Aber im Grundtext ist es ziemlich genau angegeben. 2 bis 3 Metreten, das bedeutete eben 80 bis 120 Liter pro Steinkrug. 80 bis 120 Liter pro Krug. Und weil diese Krüge aus Stein so groß waren, wurden die oft in die Erde eingelassen. Die wurden eingebuddelt, damit sie nicht stören, damit sie auch nicht so schnell beschädigt werden. Wir können also davon ausgehen, dass diese Krüge insgesamt ungefähr 600 Liter Wasser fassen konnten. Schon eine ordentliche Menge. Und dann sagt Jesus, füllt diese Krüge mit Wasser. Hier in Vers 7 ergreift aber Jesus doch die Initiative. Uns wird also klar, es entspricht dem Willen Gottes, dass Jesus hier eingreift, dass er hier anfängt zu handeln. Die Stunde ist genau jetzt gekommen. Jesus gibt den Dienern 2 Befehle. Der Schöpfer spricht zu den Geschöpfen. Am Anfang steht das gesprochene Wort, wie bei der Schöpfung der Welt. Füllt die Krüge mit Wasser. Die Krüge wurden von den Dienern ohne Widerrede bis an den Rand gefüllt. Und bei 600 Litern ist das schon eine ordentliche Menge Arbeit. Was haben sich diese Diener dabei gedacht? Sie waren Diener. Aber was haben sie in ihrem Herzen vielleicht bewegt in dieser Zeit? Waren da leise Zweifel? Vielleicht ein inneres Murren? Vorwürfe? Ist das jetzt so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme? Was soll das? Wir wissen es nicht, aber wir sehen, dass Jesus diese Diener mit einbezieht. Und dann sagt er, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Auch dieses Mal gehorchen die Diener. Man spürt, dass Jesus eine besondere Autorität hatte. Und man spürt auch die Spannung in dem Text. Was geschieht denn jetzt nun? Was wird passieren? Was haben sich die Organisatoren gedacht, als sie das Ganze beobachtet haben? Was soll dieser Schwachsinn? Vielleicht. Was hätten wir denn gedacht? Füllt 600 Liter mit Wasser ab. Was wir hier lernen ist, dass wir nicht verstehen müssen, was Jesus uns sagt. Was wir lernen müssen, ist, seinen Willen zu tun. Maria wusste nicht, was geschehen würde, aber sie vertraute auf den Herrn. Darum möchte ich dir auch heute zusprechen, gehorche dem Herrn, auch wenn du ihn nicht verstehst, wenn du seine Wege in deinem Leben nicht verstehst. Wenn er dein Gott ist, so sind seine Wege und seine Pläne und seine Gedanken vollkommen. Wir sehen aber auch, wie Gott uns hier gebraucht als Menschen. Jesus bindet diese Diener mit ein, um dieses Wunder zu vollbringen. Und wenn du Gott gehorsam bist, wenn du deinem Herrn gehorsam leistest, dann wird der Segen in dein Leben fließen und auch von dir aus zu den anderen, wie der Wein in dieser Geschichte. Jetzt bringen die Diener dem Speisemeister, also dem Freund des Bräutigams, was sie da in die Krüge gefüllt haben. Ihrer Meinung nach ist es einfach Wasser. Der Speisemeister weiß also nicht, dass aus diesen Wasserkrügen für die kultische Reinigung geschöpft worden war und probiert. Dieser Mann hat keine Ahnung, wo dieses Getränk herkommt und ahnt nicht, dass er gerade Zeuge eines Wunders wird. Er probiert den Wein, muss feststellen, dass dieser besser ist als derjenige, der vorher den Gästen serviert worden war. Es war kein billiger Wein, den Jesus durch dieses Wunder gewirkt hat. Das war ein edler Tropfen. Leider wird nicht berichtet, ob das ein trockener oder ein lieblicher Wein war, aber es war ein sehr guter Wein. Der Evangelist berichtet, dass 600 Liter Wasser durch die Kraft Gottes, durch das Wort Gottes in edlen Wein verwandelt wurden. Christus präsentiert sich hier als Schöpfer und zwar gleich im Überfluss, in Mengen. 600 Liter, was wird das kosten auf dem heutigen Markt? So ein feiner französischer Wein. Können wir uns vorstellen, oder? Kurz überschlagen, manche fangen an zu rechnen. Eine ganze Menge. Gott möchte hier auch zeigen, dass er gerne gibt, dass er in vollem Maß gibt, reichlich, ohne Einschränkung. Gott ist nicht geizig. Er ist der Geber aller guten Gaben. Diese Hochzeit, sie drohte zu einem Desaster zu werden. Und Jesus wird plötzlich zum wichtigsten Gast dieser Hochzeit. Er rettet die Situation. Der Herr Jesus rettet diese verlegenen Brautleute. Das ist auch ein Bild dafür, dass der Herr erhaben ist über alle Schwierigkeiten, die über uns hereinbrechen können. Ob sie jetzt erwartet werden oder von uns abzusehen sind, ob wir sie schon kommen sehen oder nicht. Wir lernen, dass der Herr sich in dieser Situation verherrlicht, in dieser schwierigen, peinlichen Situation. Jesus vermittelt ganze Freude und er rettet die gute Stimmung und auch diese Hochzeit. So offenbart er seine Herrlichkeit, indem er seine Kraft über das Wasser kundtut. Was ist das für einer, dass auch das Wasser ihm gehorchen muss? Der Speisemeister ist so begeistert, dass er den Bräutigam rufen lässt und ihm Vorhaltungen macht. Was bist du denn für einer? Ja, man serviert erst den guten Wein und später, wenn die Leute angeschickert sind, dann kriegen sie den schlechten. Ja? So ist es bei Menschen üblich. Es heißt nicht, dass die alle betrunken waren, aber es drückt eine Lebenserfahrung dieser Zeit aus. So würden wir Menschen das vielleicht machen. Der Speisemeister hatte keine Ahnung, wo der Wein herkam. Und vielleicht dachte er sich, irgendwo hat der Bräutigam doch noch was aufgetrieben. Und er fragt auch gar nicht, wo dieser Wein herkommt. Wir sehen hier so die menschliche Art, das Ganze sich zu erschließen. Wir sehen hier, dass er mit einem Wunder nicht rechnet. Die Menschen präsentieren sich gerne von ihrer besten Seite. Sie zeigen gerne ihre Schokoladenseite. Man tischt das Beste auf. Man will Eindruck schinden. Man will zeigen, was man hat und was man kann. Und wenn die Menschen nicht mehr so genau hinschauen, dann wird vielleicht einem etwas Minderwertiges untergejubelt. Beim Herrn Jesus ist es genau umgekehrt. Er will auch niemanden eigensüchtig beeindrucken, sondern er will sein Wesen offenbaren, wer er ist. Und er möchte den Menschen die Wahrheit bringen. Der zweite Wein, er ist besser als der erste. Manche Ausleger sagen, dass sie darin einfach den Hinweis auch darauf sehen, dass der neue Bund, der in Jesus Christus gestiftet ist, überlegen ist gegenüber dem alten Bund. Ja, der Herr handelt eben nicht so, wie Menschen es gerne tun. Menschen wollen zuerst das Gute und sind danach mit dem Schlechten zufrieden. Bei Gott ist es anders. Er bewahrt das Gute zum Schluss auf. Und ich sehe darin, liebe Geschwister, auch ein grundsätzliches Handeln, ein grundsätzliches Prinzip Gottes. Was Gott wirkt, führt manchmal in Schwierigkeiten, aber am Ende ist es wunderbar. Und auch das, was uns erwartet, auch wenn wir manchmal durch Schwierigkeiten gehen müssen, wird am Ende wunderbar werden. Es wird am Ende noch besser werden als vorher. Das Beste kommt zum Schluss. Der Beste kommt zum Schluss, der Herr Jesus. Ja, die Diener werden hier Zeugen des Wunders. Sie hatten Wasser geschöpft und Wein wurde dann serviert. Im Psalm 33, Vers 9 heißt es, denn er sprach und es geschah. Er gebot und es stand da. Wie bei der Schöpfung spricht, gebietet der Herr und es geschieht einfach. Es wird gar nicht genau erklärt, es werden nicht viele Worte gemacht, wie das denn jetzt genau funktioniert, das mit dem Wasser in Wein verwandeln. Was für ein chemischer Prozess da vielleicht stattgefunden hätte. Nein, wie bei der Schöpfung. Er gebot und es ist da. Er sprach und es geschah. Das ist Vollmacht. Das kann man sich irgendwie nicht vorstellen, oder? Wie geht das? Es sprengt unsere Vorstellungskraft, dass ein Wort, also eine Art Information, ausreicht, um Materie in andere Materie zu verwandeln. Wie geht das? Wir wissen es nicht. Wir glauben aber, dass der Herr, der diese Welt erschaffen hat, das tun kann und dass es für ihn überhaupt nicht schwer ist. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Die Verwandlung von Wasser in Wein wird hier als Anfang der Zeichen des Herrn bezeichnet. Dieser Vers widerlegt manche Behauptungen aus alten Quellen, aus den sogenannten apokryphen Schriften, die unechte Evangelien sind. Da wird nämlich zum Beispiel erzählt, dass Jesus in seiner Kindheit schon Wunder getan hat, so aus, weil er es konnte. Ja, es war so die Vorstellung, ja, wenn er Sohn Gottes ist, dann kann er auch in seiner Kindheit Wunder tun. 600 Eis oder so für alle Kinder. Das gab's nicht. Ja, das gab's nicht. Hier wird ganz klar gesagt, das ist das erste Wunder, das der Herr gewirkt hat. Und Johannes spricht hier auch ganz bewusst von einem Zeichen, nicht einfach von einem Wunder. Johannes betont nicht das Wunder selbst, sondern die Bedeutung dieses Wunders. Er möchte nicht, dass die Gedanken und der Blick auf diesem Wein verhaften bleibt, sondern dass die Menschen, die Leser, die Augenzeugen erkennen, wer da dieses Wunder getan hat. Sie sollen seine Identität erkennen, seine Macht und seine Herrlichkeit. Wir haben ja eigentlich so als Christen eine eher negative Meinung oder eine Haltung zu Wundern. In dem Sinne, dass sie unseren Glauben nicht mehren. Aber es heißt hier anders. Und seine Jünger glaubten an ihn. Wir lesen aber auch, dass das Volk Israel Gott und Mose auch Glauben schenkten, nachdem Gott sie durch das Meer geführt hatte. Nachdem Gott sie vor den Ägyptern gerettet hat. In 2. Mose 14 wird das berichtet, Vers 31. Das heißt, diese Wunder bewirken nicht unbedingt ein enormes Glaubenswachstum, aber der Glaube wächst an diesen Wundern. Das sind so vielleicht so Stärkungen, die Gott auf dem Weg uns manchmal schenkt. Johannes 10, Vers 37, 38. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken. Wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Jesus fordert die Ungläubigen, die um ihn herum standen, auf, doch wenigstens seinen Taten, man sagt ja, Taten sprechen mehr als Worte, doch wenigstens den Taten zu glauben. Und doch reicht es nicht, um einen Glauben dadurch vollkommen zu machen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was hier in Johannes 1, Vers 14 erwähnt wird, zeigt sich in dieser Geschichte, in dieser Wundergeschichte, wo der Herr Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Im Gegensatz zu Mose, der als ein Zeichen des göttlichen Gerichtes das Wasser des Nils zu Blut verwandelt hat und alles Leben dort erstarb und dieser Fluss anfing zu stinken, sehen wir hier, was die Stoßrichtung des Herrn Jesus ist. Dieses Wunder soll klar machen, mit dem Herrn Jesus kommt Freude, mit dem Herrn Jesus kommt Wohlgeruch, mit dem Herrn Jesus kommt Genuss, mit dem Herrn Jesus kommt Überfluss. 600 Liter feinster Wein, das ist das Hochzeitsgeschenk, was Jesus mitbringt. Es zeigt auch, wie Jesus die Ehe hochschätzt. Es zeigt auch, dass es ihm nicht egal war, wie diese Hochzeit weiterging. Dieses Weinwunder, Geschwister, bringt zum Ausdruck, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um den Menschen zu zeigen, was Gott sich eigentlich gedacht hat mit der Schöpfung. Freude an ihm und Freude aneinander. Der Herr Jesus hat die Ehe hochgehalten. Er hat dieses Fest gerettet. Er wünschte sich für dieses Paar, dass sie eine schöne Hochzeit haben, dass es ein gutes Fest wird, dass sie eine gute Ehe haben und dass sie sich an ihm freuen können. Das ist der Gedanke Gottes gewesen. Ewige Gemeinschaft mit Gott in Harmonie und in Liebe zueinander in der Partnerschaft und in der Ehe. Darum sagt Jesus auch in Johannes 10, Vers 10, und da macht er den Kontrast zwischen dem Teufel und ihm: Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Kein Wunder, dass die Jünger hier geglaubt haben. Sie gewannen an Erkenntnis über seine Person. Sie waren noch nicht so lange dabei. Sie haben verstanden, dass dieser Mann, mit dem sie unterwegs sind, ein besonderer ist. Sie waren immer noch Kleingläubige und ihr Glaube wurde weiterhin geprüft. Aber sie wussten schon einmal, welche Vollmacht er hat. Sie fassen Vertrauen zu ihm. Es ist noch kein fester, es ist noch kein tiefer Glaube, aber der Anfang ist gemacht. Entscheidend ist nur, dass Jesus unter ihnen ist, dass er mit ihnen ist, dass er gekommen ist, um ihnen das Leben zu geben. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir aus dieser Geschichte lernen. Was ist in Kana eigentlich geschehen? Was sehen wir darin? Wir sehen hier ganz eindrücklich, dass Jesus sein Versprechen an Nathanael erfüllt. Er sagte nämlich in Kapitel 1, Vers 50, du wirst Größeres sehen als das. Nathanael staunte darüber, dass der Herr Jesus über ihn und seine Person etwas weiß. Und hier sehen wir, dass hier ein großes Wunder gewirkt wird. Du wirst Größeres sehen. Jesus zeigt uns hier auch, was es heißt, allein auf den Willen des Vaters ausgerichtet zu sein und diesen Willen auszuleben. Wir sehen hier einen bedingungslosen Gehorsam. Dein Vater, dein Wille, Vater, geschehe, nicht meiner. Das hat er nicht nur gesagt, das hat er ausgelebt. Wir sehen und erinnern uns noch einmal an den Rat der Maria: Was er euch sagt, das tut. Noch einmal, du musst nicht verstehen, was Jesus dir befiehlt. Lerne, dich ihm zu unterordnen, seinen Willen zu tun. Vertraue dein Leben ihm wirklich an. Maria ist für uns ein Vorbild. Sie begreift, es geht nicht um mich. Es geht um etwas viel Größeres, dass der Name Gottes gelobt wird. Darum lerne es, ein Diener zu sein. Lerne, dich zu unterordnen. Und der Segen wird in deinem Leben fließen. Jesus zeigt seinen Jüngern, dass er göttliche Vollmacht hat. Wir sehen hier in dieser Geschichte, welche Gedanken Gott hat. Er hat gute Gedanken, Gedanken des Friedens. Er rettet dieses Fest. Und das Beste ist, dass Jesus dabei ist. Aber Jesus kümmert sich auch um diese menschlichen Bedürfnisse. Er kümmert sich darum, dass der beste Wein zum Schluss kommt. Ich sehe darin einen sehr grundsätzlichen Gedanken des Glaubens und das finde ich großartig. Jesus signalisiert, dass mit diesem Weinwunder eine neue Zeit beginnt. Der Messias ist da. Und weil Jesus das Leben ist, wirkt er dieses Wunder mächtig und herrlich. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Mit Jesus kehrt Freude und Leben in Fülle ein. Sogar hier schon, auf der Erde. Er rettet dieses Fest. Hätte auch sagen können, Leute, achtet auf das, was wirklich im Leben zählt. Nein, er ist keiner, der die Freude verderben will. Aber wir sehen hier auch, dass er die Erwartungen der Maria bei weitem übertrifft. Er rettet nicht nur die Situation, sondern er macht das, er krönt dieses Fest mit diesem Wunder. Wir sehen hier einfach an diesem Wunder in Kana, dass Jesus die Fülle des Lebens ist. In Person. Er bringt die Fülle an Wein, aber auch das ist nur ein Bild dafür, dass das Leben mit Jesus Fülle ist, Erfüllung ist. Ich bin gekommen, damit Sie, damit ihr, liebe Geschwister, damit ich das Leben haben, damit wir es in Überfluss haben können. Amen.